bei der Prüfung abschneiden und schauen, vielleicht können wir daraus was lernen für unser eigenes Leben. Die Situation, ich will sie euch gerne nochmal so ein bisschen vor Augen malen. Jesus und seine Jünger waren unterwegs in eigentlich einer fremden Region, außerhalb von eigentlich dem Stammland, wo Jesus wohnte auch. Tyrus und Sidon, zwei phönizische Hafenstädte am Mittelmeer. Und die Israeliten damals, die verabscheuten Menschen, die aus dieser Region kamen, die von dort kamen. Mit denen wollte keiner was zu tun haben. Das war der Abschaum, das waren so die Ausgeschlossenen. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, der schreibt, die Leute von Tyrus und Sidon, das sind unsere ärgsten Feinde. Die Leute von dort, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und auch sonst in Evangelien findet man manchmal Hinweise auf Menschen aus dieser Region. Jesus zum Beispiel erzählt mal in einem Ort, da war er in Bethsaida, in einem Ort, wo die Menschen ihn ablehnten. Wo sie sagten, Jesus, geh wieder woanders dahin. Wir wollen von deinen Geschichten nichts mehr hören. Und da sagte Jesus zu den Leuten, wenn die Menschen in Tyrus und Sidon die Wunder gesehen hätten, die ihr gesehen habt, sie würden schon längst in Sack und Asche rumlaufen und Buße tun. Was sagt Jesus zu diesen Leuten in Bethsaida? Er sagt, selbst die schlimmsten Menschen, die verachtetsten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt, also selbst Leute aus Tyros und Sidon, selbst die würden ihr Leben verändern, wenn sie gesehen hätten, was ihr gesehen habt. Selbst die schlimmsten Menschen, die ihr überhaupt nicht leiden könnt. Für die Israeliten eben, da war Tyros war so die Hauptstadt der Gottlosigkeit. Dort lebten die, die keine Ahnung hatten von Gott, die ein Leben führten, das einfach unter aller Sau war. Und es war ausgeschlossen, mit diesen Menschen was zu tun zu haben. Diese Frau hier, von der es in dieser Geschichte heißt, die Jesus und seinen Freunden begegnet, die war folglich, naja, irgendwie Luft für die. Eine Ausgeschlossene. Sie war es eigentlich nur wert, in den Augen von jedem Israeliten war sie es nur wert, verachtet zu werden. Aber sie kommt zu Jesus mit der Bitte eines Bettlers und sagt, erbarme dich meiner. Hab Erbarmen mit mir. Nimm dich meiner an. Erbarme dich meiner. Und dann fügt sie diesen Titel an, sagt zu ihm, Herr, Meister. Sie sagt zu ihm, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also diese Frau hatte offensichtlich eine Ahnung davon, wer sie ist und wer er ist, wer dieser Jesus ist. Sie hatte offensichtlich von Jesus gehört, vielleicht ihn auch schon mal irgendwo gesehen. Und sie hatte Hoffnung in ihn und in seine Fähigkeiten, dass er ihr helfen könnte. Dass er ihr in ihrer Not beistehen könnte und eine Lösung parat hätte. Und wie verhält sich Jesus gegenüber dieser Frau? Er zeigt erstmal keine Reaktion. Er sagt kein einziges Wort zu ihr. Ist einfach nur stumm. Diese Frau fleht Jesus an, ihrer schwerkranken Tochter zu helfen, aber Jesus tut so, als ob er sie gar nicht hört. Er gibt ihr keine Antwort. Und das finde ich auffallend, dass Matthäus, der das ja geschrieben hat, dass er das gar nicht versucht, irgendwie zu vertuschen. Sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass er das erwähnt, dass Jesus einfach nur dastand und schwieg, dadurch zieht er unsere Aufmerksamkeit auf diese Situation, auf das Schweigen von Jesu. Die Frage ist, was hat Jesus vor? Was passiert dort? Was hat Jesus vor? Und genau das ist der erste Teil der Prüfung für die Frau. Wie tief ist ihr Verlangen nach Hilfe? Nach Hilfe für ihre Tochter? Ist sie wirklich bereit, sich auf diesen Mann aus Israel einzulassen, ihm zu vertrauen? Wir gehen einen Moment von dieser Frau weg und wenden uns mal den Jünger zu, den Freunden von Jesus. Denn auch ihnen stellt ja Jesus, laut Ken Bailey, eine Prüfung. Ich würde sagen, die Jünger sind zunächst überhaupt nicht überrascht, dass Jesus diese Frau ignoriert. Denn A, sie war eine Frau und B, kam sie eben aus dieser Region Tyrus und Sidon. Es gab so in der damaligen Zeit eine rabbinische Redensart, wo man sagte, wer mit einer Frau freundlich redet, zieht Unglück auf sich. der vernachlässigt das Studium der Heiligen Schriften, das kann aber auch an der Uni passieren, und landet schließlich an einem Ort der Verzweiflung. Wer mit einer Frau freundlich redet, zieht Unglück auf sich, vernachlässigt das Studium und landet schließlich an einem Ort der Verzweiflung. Jesus ignoriert also diese Frau und gleichzeitig beobachtet er seine Jünger. Was werden die tun? Wie werden seine Jünger reagieren? Wie werden sie der Frau begegnen? Ihre Reaktion stand in Vers 23 und sie rechnen fest mit Bestätigung von dem, was sie sagen. Sie sagen, Jesus, schick sie weg. Schick sie weg. Schick sie weg, denn sie hört nicht auf, hinter uns her zu blöken. Das ist eine ganz schön steile Nummer, dass sie sagen, dass sie da uns, dass sie von sich, von uns reden. Denn zu ihnen hatte die Frau ja eigentlich gar nichts gesagt, sondern sie hatte nur mit Jesus gesprochen. Aber die Jünger beziehen sich ganz großzügig hier in den Dienst von Jesus ein und sagen, Jesus, die Frau nervt uns. Wir sind doch vermutlich wegen was ganz anderem hier, oder? Jesus, schick sie weg. Schick sie weg. Ich finde, es erinnert so ein bisschen an diese Geschichte, als einige Kinder mal zu Jesus wollten und die Jünger diese Kinder davon abhalten wollten. Die Jünger waren irgendwie davon überzeugt, sie wüssten, welche Sorte Menschen Jesus in seiner Nähe haben wollte und welche nicht. Und sie lagen damals bei den Kindern falsch. Und hier? An diesem Punkt beginnt der zweite Prüfungsabschnitt. Die zweite Prüfung. Denn Jesus sagt so in die Runde hinein, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Oder andersrum mal gesagt, ich bin nicht hier, um Heiden zu helfen. Ich bin nicht hier, um gottlosen Menschen zu helfen. Ich bin nicht hier, um Leuten zu helfen, die nicht dazugehören, die nicht zu uns gehören. Und darüber stolper ich und frage mich, Jesus, warum sagst du das? Wenn man bedenkt, an anderen Stellen, ein paar Kapitel weiter vorher, da heilt er den Diener eines römischen Soldaten. Oder sagt an einer anderen Stelle, er ist gekommen, damit viel mehr in das Königreich Gottes kommen werden, vom Osten und vom Westen. Und das ist nun mal eine Bezeichnung gewesen, letztlich also für die ganze Welt, dass Menschen aus der ganzen Welt dazukommen sollen, zu ihm, ihn kennenlernen sollen, Gott kennenlernen sollen. Warum sagt er also hier, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen Israels? Meine vermutete Antwort darauf, eben es ist eine Prüfung, ein Test. Gute Lehrer stellen nicht nur einfach Prüfungen und halten nicht nur einfach Vorträge, sondern sie wollen am Leben einem etwas darstellen. Gute Lehrer geben nicht nur einfach Vorträge. Jesus hatte das gemacht. Jesus hatte den Jüngern einen Vortrag gehalten nach dieser Geschichte mit den Kindern, als die Jünger die Kinder wegjagen wollten. Da hatte er ihnen hinterher eine Rede gehalten, aber das hatte offensichtlich nicht so viel gebracht. Und die Jünger brauchten Nachhilfeunterricht und da jetzt war es soweit. Sie waren mittendrin im Nachhilfeunterricht und mittendrin in einer neuen Prüfung. Jesus stimmte in diesem Moment anscheinend mit den Jüngern überein. Er sagt, okay, ich werde sie loswerden. Ich bin nur zu den Leuten von Israel gesandt. Wir haben keine Zeit für Heiden. Ihr habt recht. Frauen, Leute unter unserer Würde, die nicht auf unserer Ebene sind. Leute, die wir ausgeschlossen haben. Für die haben wir keine Zeit. Ihr habt absolut recht. Ich werde sie wegschicken. Aber wenn man dann den Text einen Moment lang mal stehen bleibt und hinschaut, dann merkt man, Jesus schickt diese Frau gar nicht weg. Er sagt gar nichts zu ihr. Sondern er wartet, wie werden die Jünger reagieren? Wird irgendjemand anderer Meinung sein? Wird irgendjemand es kapieren und sich für diese Frau einsetzen? Anscheinend nicht. Stehen da die Jünger, die Freunde von Jesus, nicken mit dem Kopf und sagen, ja, Jesus, schick sie weg. Schick sie weg, wir haben keine Zeit für sie. Es gehört nicht zu uns. Und gleichzeitig, während die Jünger also in diesem Test sind, muss ja auch die Frau in den zweiten Teil ihrer Prüfung, das muss man sich mal vorstellen, sie steht ja da mitten dabei und sie bekommt das alles mit. Wie wird die Frau sich gefühlt haben? Jesus steht da irgendwie mitten in dieser Runde und redet zu seinen Jüngern, schaut diese Frau an, redet zu der Frau, schaut die Jünger an. und gibt ihr eigentlich zu verstehen, dieser Frau in diesem Moment, wo er sagt, ich bin nur zu den Kindern Israels gesandt, dass er sagt, du bist eine Außenseiterin, eine Ausgeschlossene, ich bin Sohn Davids. Warum sollte ich dir helfen? Warum sollte ich mich deine erbarmen? Warum sollte ich mich um dich kümmern, dich annehmen, dich hineinlassen? Und die Frage für sie ist nach wie vor, ist ihre Sorge um ihr Kind so tief, ihr Vertrauen in Jesus, in seine Barmherzigkeit und seine Kraft oder Macht so groß, dass sie sich nicht abschütteln lässt, auch wenn sie nicht verstehen kann, warum er sie so behandelt? Ich finde diese Antwort der Frau beeindruckend. Sie kniet sich vor ihm auf den Boden. Sie geht vor Jesus auf die Knie. Und das ist doch ein deutliches Zeichen von Verzweiflung oder von verzweifelter Hoffnung. Und sie fleht aus der Tiefe ihres Herzens zu Jesus und sagt, Herr, hilf mir. Sie versteht nicht, was da passiert, warum Jesus so reagiert, aber sie nennt ihn immer noch Herr, Meister. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger dabei standen, das beobachteten und wie sie vielleicht so langsam innerlich unruhig wurden und sich so eine Spannung in ihnen aufbaute. Denn alles in ihnen, ihre ganze Logik, ihre ganze Vernunft sagt ihnen, diese Frau ist eine Ausgestoßene, eine Ausgeschlossene. Die gehört nicht dazu, die gehört ignoriert. Ihre Vernunft sagt ihnen, das, was Jesus macht und was Jesus sagt, das ist genau das Richtige. So gehört diese Frau behandelt. Und doch stelle ich mir vor, wie sich so langsam in ihnen drin was bewegt. Dass sie hören ja auch diese verzweifelte Bitte der Frau. Und vielleicht fängt so diese Frage an, in ihnen größer zu werden. Könnte es sein, dass irgendwas hier falsch ist, wie wir die Welt hier gerade sehen? Kann es sein, dass daran irgendwas falsch ist? Aber noch verstehen sie es nicht. Noch handeln sie nicht. Und deshalb wird Jesus nochmal aktiv. Und auch für die Jünger beginnt der zweite Teil ihrer Prüfung. Es ist nicht richtig, sagt er, es ist nicht richtig, das Brot für die Kinder den Hunden zu geben. Man muss sagen, das ist Jesus, das ist ganz schön harter Tobak. Das ist eine steile Aussage. Wer ist hier mit den Kindern gemeint? Wilde Vermutung, wer ist mit den Kindern gemeint? Israel, die Israeliten, die dazugehören. Und die Ausgeschlossenen, inklusive dieser Frau, das sind Hunde. Das sind Hunde. Wir haben zu Hause einen Hund, den Konrad, kleiner süßer Labrador. Wir nennen ihn gerne auch Podolski, weil er ist blond, sportlich, sehr sympathisch, aber leider ein bisschen, nicht ganz der Hellste. In der Hundeschule musste er regelmäßig nachsitzen. Aber er ist für uns so ein bisschen, fast ein vollwertiges Familienmitglied und und Hunde, ich komme aus Grünberg, da hatten wir gerade so eine Tackle-Zuchtshow oder irgendwas, wo so Tackle prämiert werden. Damals hatten Hunde nicht so einen Stellenwert, wie sie vielleicht heute bei uns in der Gesellschaft haben. Im Mittleren Osten, da waren Hunde, die waren nicht viel wert. Sie waren so halb wild, streunend, also nicht so Haushunde, wie wir in der Regel haben, streunten durch die Gegend, waren Müllfresser. Und von daher standen sie für die Juden so fast auf einer Stufe mit Schweinen. Die Hunde galten als unrein. Auch wenn Jesus hier an dieser Stelle, das ist ganz interessant im Text, wenn Jesus da eine Verniedlichungsform gebraucht und eigentlich zu der Frau sagt, die Hundchen. Ja, man gibt den Hundchen nichts ab, den kleinen Hundileins. Jemand also als einen Hund zu bezeichnen, das war damals ein ganz schön dickes Ding. Das war nicht sehr nett von Jesus. Und ich frage wieder, was tut Jesus hier eigentlich? Die Antwort, Jesus zwingt die Jünger, sich ihren eigenen Gedanken zu stellen. Jesus spricht aus, was die Leute so denken. Und ich finde, es ist doch so eine Sache, Vorbehalte oder Vorurteile gegen eine Person zu haben. Und es ist was anderes, wenn man so die Brutalität oder die Gemeinheit der eigenen Gedanken laut ausgesprochen zu hören und das am besten auch noch in Gegenwart dieser betroffenen Person, wenn das irgendjemand laut ausspricht. Das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Jesus zwingt die Jünger, sich ihren eigenen Gedanken zu stellen, spricht aus, was die Leute so denken. Und die Frage ist wieder für die Jünger, wird einer von ihnen für die Frau eintreten? wird sich einer für sie einsetzen, wird einer von ihnen Liebe und Barmherzigkeit zeigen, wird einer sagen, halt Jesus, so können wir können doch diese Frau nicht wie einen Straßenköter behandeln. Nein, kein einziger von ihnen. Kein einziger von ihnen. Nicht dieses Mal. Das Gute ist, wenn wir weiterlesen in der Bibel, ihre Zeit wird noch kommen. Ihre Zeit wird kommen, wo sie, wenn sie den Heiligen Geist empfangen und anfangen zu verstehen, Gottes Wunsch für das Zusammenleben von Menschen. Ihre Zeit wird noch kommen. Aber an der Stelle, keiner tritt für sie ein. Noch haben sie es nicht verstanden. Noch können sie anscheinend nicht so weit denken und so weit handeln. Zu dieser Zeit ist die Frau am schwersten Punkt ihrer Prüfung angelangt. Was soll sie machen nach diesen Worten von Jesus? Soll sie weglaufen? Als Ausgeschlossene bleiben, indem sie weggeht? Grund genug hätte sie ja dafür eigentlich. Sollte sie Jesus irgendwie zurückbeleidigen und anmaulen und sagen, was fällt dir eigentlich ein, so mit mir zu reden? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Warte mal, ich werde auch meine Brüder holen und dann werde ich dir mal zeigen, wer hier der Hund ist. Wird sie sich dafür entscheiden, dass sich die Mühe gar nicht lohnt? Irgendwie dieses merkwürdige Tauziehen, was hier passiert, dieses Ringen mit Gott, der aus Gründen, die wir vielleicht niemals ganz verstehen werden, uns von Zeit zu Zeit herausfordern, so wie es bei Jakob im Alten Testament getan hat, mit ihm zu ringen. Oder ist ihr Vertrauen in Jesus, wird sie weggehen? Oder ist ihr Vertrauen in Jesus, in seine Kraft, in seinen Charakter? Ist ihr Vertrauen stark genug, dass sie nicht loslassen wird, nicht aufhören wird zu hoffen und zu glauben? Und ich glaube, das darf man sich nicht zu leicht vorstellen. Und ich vermute, dass viele von euch sowas auch schon kennen, dass irgendwie die Sorgen und Nöte, irgendwie so die Last des Lebens so immer größer wird, aber du irgendwie das Gefühl hast, kümmert sich Gott überhaupt um mich? Hört er mich überhaupt? Gott, warum tust du nichts? Jesus, warum tust du nichts? Erbarme dich, hilf mir. Die Antwort oder die Reaktion der Frau schier unglaublich. Schier unglaublich. Ich finde, diese Geschichte ist eine der beeindruckendsten im ganzen Neuen Testament. Sie sagt zu Jesus, ja Meister. Interessant, sie nennt Jesus immer noch Meister, zum dritten Mal in dieser Geschichte, trotz allem, was Jesus gesagt hat oder wie Jesus sie behandelt hat. Ja Meister, Herr, du hast recht. Aber selbst die Hundchen bekommen die Krümel, die vom Tisch fallen. Und das finde ich spannend. Sie hält an Jesus fest mit einer Zähigkeit, mit einer Hartnäckigkeit. Das hat fast was Spielerisches, wie sie mit Jesus umgeht. Denn sie benutzt in Anlehnung an die Worte von Jesus dieselben Verniedlichungsformen, dass sie sagt, ja, aber hier selbst die kleinen Hundchen, die bekommen die ganz kleinen Krümelchen ab. Es ist beinahe so ein bisschen, als ob sie mit Jesus ein Sparring machen würde. Und sagen würde, komm Jesus, auf. Komm, du bist immer noch mein Herr. Ich vertraue dir, komm. Komm Jesus, gib den Hunden was ab. Ich wette, du hast was für Hunde übrig. Komm Jesus, ich wette, du hast was übrig für mich. Ich lass nicht los, ich wette Jesus. Und dann stelle ich mir vor, wie die Jünger daneben standen, mit offenem Mund, und gar nicht richtig wussten, was sie jetzt denken und sagen sollen. So was hatten sie noch nie erlebt. Jemanden, der so viel Hoffnung und so viel Zuversicht in Jesus hat oder so viel Mut und Liebe. Jemand, der bereit ist, so viel zu riskieren, so weit zu gehen. Denn es war ja klar, als die Frau sich ihnen näherte, da war ja allen Beteiligten klar, Jesus, den Jüngern und der Frau, sie ist eigentlich eine Ausgeschlossene. Sie gehört nicht dazu. Aber es stellt sich heraus, dass sie offensichtlich viel näher an Jesus herankommt als die Jünger. Dass sie eine viel höhere Nähe, größere Nähe zu Jesus aufbaut. Dass sie Jesus auf einer Ebene des Vertrauens und Glaubens begegnet, die die Jünger bis dahin gar nicht so kannten. Und sie, die Insider, die Freunde, die Clique, eigentlich beschämt. Und so wechseln sie verblüfft ihre Blicke zwischen Jesus und der Frau. Und dann kommt diese Wende in der Geschichte, dass Jesus sich dieser Frau zuwendet. Dass Jesus sich dieser Frau annimmt. Jesus nimmt die Maske ab. Und wenn Jesus bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Moment irgendwie seine Barmherzigkeit, die Güte seines Herzens vor ihr verborgen hatte, vor dieser Frau, dann hatte das zunächst einen bestimmten Grund oder einen Zweck. Aber jetzt ist dieser Zweck erfüllt. Prüfung ist vorbei, jetzt ist es Zeit, Noten zu verteilen. Und Jesus schaut diese Frau an und sagt zu ihr, wow, aus dem Tiefen seines Herzens, oh Frau, dieser Partikel oder dieses Wort, dieser Buchstabe steht im Griechischen davor, oh Frau, wow. Frau, du hast einen großen Glauben. Und das ist eine Aussage, die Jesus bis dahin noch nie über seine Jünger gemacht hat. Im Gegenteil, an einer Situation, als sie auch in der Prüfung waren und es nicht so gut hingehauen hat, da sagt Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen. Und zu der Frau sagt er, wow, du hast einen großen Glauben. Und es zeigt sich für mich in dieser Geschichte, dass sie, die jüdischen Männer, die Freunde von Jesus, die Insider, die Clique, dass die noch einiges zu lernen haben, was das Verhalten anderer Menschen gegenüber betrifft. Dass sie weit weg sind von dem, was Gott sich für das Miteinander der Menschen gedacht hat. Dass sie nicht besser sind als die anderen auch. Und diese Frau, diese Ausgeschlossene, von der kann man auch einiges lernen. Von der Frau kann man lernen, was Glauben heißt. Was Hartnäckigkeit im Glauben heißt. Dran zu bleiben an Jesus. Und wir können an dieser Geschichte auch sehen, wie sehr ausgegrenzte, ausgeschlossene Menschen Gott am Herzen liegen. Ich finde, diese Geschichte fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wer in den Augen Gottes eigentlich wichtig ist. Ich glaube, das ist ein Teil des Tests, der sich uns immer wieder stellt, der sich uns jede Woche, jeden Monat vielleicht immer wieder neu stellt, wo wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen sind, sei es an der Uni, Schule, Arbeitsplatz, Verein, Gemeinde. Während der Vorbereitung für diese Predigt wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich jede Gruppe von Menschen mindestens eine Person hat, die irgendwie etwas außen steht. Jede Gruppe von Menschen hat mindestens eine Person, die so ein bisschen, ausgeschlossener ist als die anderen. Eine Person, die schwerer ist zu lieben als die anderen. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, wer diese Person sein könnte und dir nicht einfällt, wer diese Person sein könnte, das kannst du dir selber denken. Also vielleicht ist diese Person, die schwerer zu lieben ist als die anderen, als deine Freunde, als die zu dir gehören sowieso. Vielleicht ist das irgendwie merkwürdige Kommilitone. Vielleicht irgendwie diese Person, die dir anscheinend immer wieder widerspricht. Die irgendwie alles besser weiß, eine Nervensäge. Dieser Typ mit dem abartigen Mundgeruch. Die Botschaft von Jesus, was er seinen Jüngern in dieser Begegnung klar machen wollte, liegt auf der Hand. Egal wer diese Person ist, die nicht so einfach reinpassen will, in eure Clique, in eure Kleingruppe, egal wer das ist, der nicht so reinpassen will, egal wer diese Person ist, die ihr lieber nicht dabei haben wollt, die Aufforderung von Jesus ist, lasst sie rein. Lasst sie rein. Schließt sie nicht aus. Seid barmherzig. Denn auch diese Person ist von Gott geliebt. Sie ist beautiful in den Augen Gottes. Lasst sie rein. Schließt sie nicht aus. Ich will meine Predigt beenden mit der Frage, wer ist diese Person in deinem Umfeld, die vielleicht auf deine Hilfe angewiesen ist, die deine Hilfe gebrauchen könnte, aber die du und andere ihr ausgeschlossen habt.